Morgen Nico.
Morgen Jörg.
Wo sind denn eigentlich Christoph und Benjamin?
Die spielen nebenan FIFA.
Nein.
Tor!
Nein, Christoph, nicht schon wieder den Salto.
Hallo und guten Morgen zum Montagmorgen-Podcast hier bei Gamers Global und keine Angst, Christoph lebt noch. Neben mir steht allerdings
der Benjamin
und ich bin Jörg Langer. Und heute haben wir mal wieder eine frohe Botschaft für euch. Es gibt eine große Verlosung bei Gamers Global diese Woche. Endlich, seit Jahren sammeln wir Preise und es sind noch wirklich ein paar sehr schöne dabei. Und das werdet ihr gegen Mitte der Woche wahrscheinlich dann auf unserer Website finden, um einfach mal mit der Vorschau anzufangen. Aber eigentlich fangen wir damit an, was wir zuletzt gespielt haben, oder?
Ja, das können wir machen.
Aber eigentlich müssten wir doch jetzt zur Weltmeisterschaft fragen, was wir zuletzt geguckt haben. Also, was war dein letztes FIFA-Weltmeisterschaft 2014 Brasil-Erlebnis?
Das war natürlich das Spiel gestern Abend oder gestern Nacht USA gegen Portugal, das ich mir noch bis zum Schluss angeguckt habe.
Aha, ist das nicht Schädigung deiner Arbeitskraft?
Nö, eigentlich nicht. Also ich bin ja eh nicht früher im Bett als zu der Zeit. Ja, das war ein spannendes Ding und Portugal hat wirklich schlecht gespielt, noch schlechter als wir gegen Ghana. Und die haben mächtig Glück gehabt, dass das nicht nachher eine Niederlage gegen die USA geworden ist.
Du hast es gerade gesagt, noch schlechter als wir gegen Ghana. Haben wir wirklich schlecht gespielt gegen Ghana?
Wir haben auf jeden Fall schlecht gespielt, also in Teilen zumindest. Also der Neuer hat seine Leistung gebracht, aber im Prinzip hatten fast alle anderen, zumindest die von Anfang an auf dem Platz standen, eine sehr mäßige Leistung nur gezeigt. Insbesondere der Lahm war natürlich ganz schwach.
Der Lahm war wirklich erschreckend schwach.
Der Hövedes hat auch ganz schwach gespielt
bis zu seiner Vorlage. Mertesacker war auch am ersten Gegentor mitbeteiligt, weil er, glaube ich, eigentlich hätte hochspringen müssen.
Ja, nee, das war schon Mustafis Mann, aber gut.
Ja, Mustafi hat einfach geschlafen in dem Moment.
Ja, nee, also das war nicht die Schuld von Mertesacker, aber wie gesagt, da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert.
Aber Boateng war wohl gut, bis er dann halt wegen, was ist denn das eigentlich, neurologischen Muskelverzerrungen, nein.
Muskuläre Probleme hatte ich gehört, ja. Was auch immer genau
dahinter. Ich habe neurogene Muskelprobleme, was immer das sein mag. Das klingt so nach Psycho-Einbildung.
Ja, die brauchten wahrscheinlich eine Ausrede, warum sie ihn nicht mehr gegen seinen Halbbruder auf dem Platz stehen haben wollten.
Mhm. Aber Boateng hat doch wirklich gut gespielt. Also der hat, glaube ich, 100% seiner 3 Zweikämpfe gewonnen.
Ja, so genau habe ich ihn jetzt nicht beobachtet, aber ja, der war sicherlich einer der Besseren, das kann man schon sagen. Davon abgesehen, die erste Halbzeit, die war ja auch eher ereignisarm.
Ja, aber wirklich lahmerschreckend, vor allem wenn man Süddeutsche Zeitung Leser ist, wo der mit einem Schmunzeln aber doch immer als wirklich der absolute Fußballgott beschrieben wird. Und eigentlich ist er ja auch weitgehend fehlerlos, nur jetzt in der Weltmeisterschaft. Im ersten Spiel hat er schon ein ziemlich gefährliches Rückpass-Desaster beinahe verursacht und jetzt der zweite Treffer, das war ja, als hätte Lahm ein Eigentor geschossen.
Ja, das war auf jeden Fall ganz schwach. Ich glaube allerdings nicht, dass Löw ihn rausnehmen wird. Ganz einfach, weil das ja nicht unbedingt dem entspricht, was der Lahm normalerweise auf dem Platz zeigt. Aber was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass er ihn halt doch wieder auf eine andere Position einsetzt.
Das ist nämlich just der Punkt. Also rausnehmen, das fordern ja nur FC Bayern-Hasser letzten Endes. Aber ihn auf seine angestammte rechte Außenverteidigerposition zu setzen, das wäre doch etwas, was jeder weniger eigenwillige Bundestrainer mittlerweile tun würde, oder?
Ja gut, das Problem ist, da gibt's halt noch einige andere, die man auf der Position einsetzen kann und muss man halt einfach mal schauen, was da passiert. Ich gehe davon aus, dass der Lahm auf jeden Fall aufläuft und dann eher in derselben Position. Eher gespannt bin ich darauf, ob er den Schweinsteiger beim nächsten Mal von Beginn an bringt, denn das Problem ist natürlich ganz einfach, dass beide nicht ganz fit sind und der Khedira möglicherweise besser als erstes auf dem Platz steht, damit der Schweinsteiger halt nochmal Schwung reinbringen kann, weil der Khedira ist halt keiner, der auf dem Platz groß rumbrüllt, ja, ja. Also der dann notfalls durch die Einwechslung dann auch nochmal ein bisschen Schwung reinbringt.
Aber du als, sag ich mal, rheinland-pfälzische Frohnatur müsstest doch eigentlich noch den Einsatz eines anderen Spielers fordern, auch ein Veteran, der auch gerne rennt und mit seiner puren Physis den Ball ins Tor scheucht.
Ja, also Mainz, wie es singt und lacht, ich bin natürlich kein Rheinland-Pfälzer, sondern ein Rheinländer aus Nordrhein-Westfalen, ja. ganz aus der Nähe von Köln, schönste Stadt der Welt, das, nebenbei bemerkt.
Das versuchte ich auch zu sagen, ich habe mich nur etwas vergriffen.
Ja, macht ja nichts, aber jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Spielt Podolski?
Ach so, ja, das wäre mal eine schöne Sache. Ja, der Podolski, das ist aber auch so ein Typ, wenn du den von Anfang an um Platz stellst, entweder es funktioniert für den richtig gut oder er macht ein beschissenes Spiel, wo überhaupt nichts passiert. So Marke Messi in den bisherigen WM-Spielen für Argentinien, das ist auch so eher der Kandidat Joker, um dann möglicherweise dann den nochmal rennen zu lassen, die letzten 30 Minuten, dass er da mal richtig was Schönes zeigt.
Aber irgendwie das Spiel am Donnerstag, wir werden es ja in der Redaktion anschauen. Übrigens, wer vorbeikommen möchte, gerne für Münchner Gamers Global User, so viele sind es hoffentlich nicht. Haben wir überhaupt da Spannung? Weil letzten Endes kann ja Deutschland sogar verlieren und ist mit größter Sicherheit noch weiter.
Das ist wohl wahr, aber die Deutschen werden sich natürlich nach dem Spiel, der Mats Hummels, habe ich gehört, hat sich wohl auch über Twitter nochmal für die schlechte Leistung der Deutschen entschuldigt. Und die müssen das Spiel ganz einfach gewinnen, um da auch die Fans einigermaßen zufriedenzustellen. Ich meine, das wäre schon kläglich, wenn einer, der Weltmeister werden will, nicht wenigstens zwei Spiele der Vorrunde gewinnt. Mhm. Ich meine, es gibt ja kaum mehr Mannschaften, die übrig sind, die noch 9 Punkte holen können. Ich glaube, 4 Stück sind es, Niederlande, Belgien.
Belgien ist ja sowas von lächerlich.
Ja, also die haben auch tierisch Glück gehabt, aber naja gut, muss man halt einfach mal gucken. Aber wir wissen das ja von der WM, auch wenn es diesmal ein bisschen weniger zaghaft losging mit 1-0-Siegen und Co., gab es ja relativ wenig, sondern viel Tore. So richtig los geht es ja meistens doch erst am Achtelfinale.
Und da stürzen noch manche Hoffnungsträger jäh ab. Allerdings droht vielleicht sogar eine abgekartete Blamage wie damals mit und gegen Österreich, weil ja beiden, also USA, Clinsy und Löwis, Deutschen ein Unentschieden reicht zum Weiterkommen.
Ja, ich fand das gestern Abend schon witzig. Das war das Erste, was sie nach dem 2-2 zwischen Portugal und USA ansprachen. Und dann sagte die ARD, ein großer deutscher Fernsehsender, ja, das könnte aus den Medien das Gerücht aufkommen, dass die sich absprechen. Ja, ich dachte nur, wer bringt es denn hier gerade ins Gespräch? Also ich halte das für ziemlichen Quatsch.
Nein, das sind beide Mannschaften. Also die Deutschen noch eher, aber ich glaube, die Amis, also das traue ich denen echt nicht zu. Die wollen gewinnen und die Deutschen genauso. Man hat es ja gegen Ghana gesehen, was da auf einmal los war, wo beide im Prinzip ein Sturmlauf nach links, ein Sturmlauf nach rechts, da war ja kein Plan und nichts mehr drin. Die wollten beide gewinnen. Was, finde ich, die Ghana-Partie auch wirklich dann noch attraktiv gemacht hat.
Ja, unterhaltsam war sie in der zweiten Hälfte auf jeden Fall, aber halt nicht mit dem Ergebnis, was wir uns gewünscht hätten. Und also wir hätten uns gewünscht, dass Klose den...
Klose hat einfach versagt, da bei seinem zweiten Schuss, der wäre doch sonst drin gewesen. Der hat sich einfach gedacht, ich kann nicht jetzt schon die 16 holen.
Ja, ich wollte eigentlich auf den misslungenen Salto raus, aber gut.
Achso, ja, stimmt, das wäre auch eine schöne Brücke zum Beginn dieses Podcasts gewesen. Aber vielleicht konzentrieren wir uns jetzt bei dem, was wir verstehen. Natürlich sind wir auch super Nationaltrainer, wie jeder von euch auch. Was hast du denn so gespielt?
Ich habe mir unter anderem Enemy Front auf der PS3 ein bisschen angeschaut und ohne die Wertung an dieser Stelle zu spoilern, kann ich nur sagen, die war absolut verdient, die wir vergeben haben. Also ich meine, das ist ein Ding, das kann man spielen, wenn man auf solche Spiele steht, aber vor allem halt, dass die Stealth-Mechanik nicht gerade ausgereift ist und nicht gut funktioniert. Letztlich spielt man fast wie ein Shooter einfach nur und wie einen mehr oder weniger ereignislosen Shooter mit schlechter KI. Und also das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Und es ruckelt auf der PS3 auch ein bisschen. Wobei es wirklich ganz ordentlich aussieht, dank CryEngine, muss man sagen.
Ich möchte meine Dauerwerbesendung für Elite Dangerous nicht fortsetzen, weil ich bin leider nicht zum Spielen gekommen, weiß aber, dass in wenigen Tagen die zweite Beta-Phase startet und dass mal wieder alles zurückgesetzt wird, gerade wo ich 90.000 Credits habe. Aber das Geld kriegt man wohl wieder und kann sich dann gleich wieder ein Schiff kaufen. Und Braben hat meinen Vorschlag, war es eher Zufall, denke ich, zeitlicher umzusetzen angekündigt, nämlich dass es ein Schiff braucht zwischen dem Anfang Sidewinder und der Cobra. Und das wird es jetzt geben. Ich habe den Namen vergessen, aber laut Newsletter ein 16-Tonner, also die vierfache Frachtkapazität von dem Anfangsschiff. Und preislich weiß ich es gerade auch nicht auswendig, aber ich schätze mal irgendwie so bei 50.000, 60.000 oder vielleicht sogar etwas günstiger, damit man einfach auch als nicht nur kampforientierter Spieler eine reelle Chance hat, die, du hast mich gerade irritiert, aber...
Ja, ich wunderte mich nur gerade, dass die Uhr nicht lief.
Ah, okay, aber wir nehmen auf, oder?
Das steht zumindest auf Aufnehmen, sollen wir es mal nachgucken?
Ja, wir gucken gleich mal nach, aber lass mich noch einen Satz zu Ende führen, auch der Händler quasi eine Chance hat, auf den grünen Zweig zu kommen. So, jetzt schauen wir mal kurz. Okay, die Aufnahme funktioniert, wir können weitermachen. Was habe ich gespielt? Wer sich auf die Webseite begeben hat die letzten zwei Tage, weiß es. Ich habe Civilization Beyond Earth gespielt und zwar etwas über 2 Stunden und erstaunlicherweise kann ich darüber doch sehr viel schreiben und im Video dann auch sagen. Aber mein Gott, es ist halt so, wenn man ein Spiel eh schon kennt, denn wer wiederum die Preview schon gelesen hat, weiß, dass ich das eher als eine Edelmod einschätze zu C5, als eigenständiges Spiel. Und dadurch sind natürlich viele Parameter schon gesetzt und ich konnte mich doch recht gut auf die Neuerungen konzentrieren. Und da gibt's schon einige. Also dass ich sage, das ist eher eine Edelmod, heißt nicht, dass ich mich nicht sehr freuen würde auf den Alpha Centauri-Verschnitt Beyond Earth. Für mich das Schlimmste ist eigentlich, dass es den Einheiten-Editor nicht mehr geben wird, wobei sie immerhin ein bisschen Abhilfe schaffen durch ein relativ vielseitiges Wandel deine Truppentypen in ganz andere Truppentypen oben nach bestimmten Regeln, System stattdessen uns Kredenzen. Aber da freue ich mich drauf, soll wohl, ja, ich schätze mal so Oktober, November rauskommen und werde ich sicherlich spielen, auch wenn ich die Grafik relativ schlimm finde. Ich frage mich schon, warum das schlechter aussehen muss, zumindest momentan als C5, aber vielleicht tut sich ja da noch was. Würde dich sowas eigentlich interessieren, mal Rundenstrategie?
Du, ich habe das erste Civilization, das habe ich damals gespielt, aber so lange her, dass meine Erinnerung quasi verschütt ist. Mittlerweile, ich habe mir das ja auch auf der E3 angeschaut kurz, kann auch nur den grafischen Eindruck bestätigen. Ich dachte, Moment mal, sahen die Screenshots, die selbst erstellten Screenshots von uns im Artikel nicht wesentlich besser aus. Reizen würde mich das schon, aber das Problem ist halt, das sind durchaus Spiele, mit denen man sich erstmal 2-3 Stunden beschäftigen muss, bis man richtig drin ist. Und da fehlt mir halt teilweise einfach die Zeit. Ich spiele ja auch relativ viel, wie zum Beispiel UFC jetzt auch am Wochenende ein bisschen.
Ja, wobei, wenn 2-3 Stunden überhaupt reichen, also wenn du Civ 5 nicht kennst, würde ich mal eher schätzen, du musst da echt 10-12 Stunden spielen, bevor du die Mechanismen so
lang. Ich sag ja mindestens 2-3 Stunden, um überhaupt erstmal halbwegs reinzukommen.
Ja. Aber UFC ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns ja dagegen entschieden, aus Ressourcengründen, das zu testen auf Gamers Global, was uns leid tut, weil wir wissen, dass das eine sehr populäre, ist es eine Sportart oder ist es legalisiertes Prügeln, ist. Aber schilder doch mal deine Eindrücke.
Ja, also mir hat das wirklich gut gefallen. Ich habe ja auch die THQ UFCs damals so ein bisschen gespielt. Man sieht dem Ding natürlich an, dass es jetzt nur für Next Gen kommt und Ignite Engine von wegen Animationen, alles sehr hübsch. Allerdings ist die Kollisionsabfrage in den Kämpfen, die ist doch alles andere als optimal. Da gibt's noch massenweise Verbesserungspotenzial. Was mich allerdings gewundert hat, weil ich habe es ja wirklich jetzt auch zum ersten Mal gespielt, dass es wirklich vergleichsweise genauso komplex ist wie die THQ-Spiele.
Oh, okay.
Weil das sind halt auch so Dinger, wo du wirklich erstmal 2-3 Stunden spielen musst. Also wenn du jetzt nicht die Vorgänger kennst, um zumindest die groben Kampfmanöver eben zu kennen und was es dann da noch alles für Befehle gibt für spezielle Griffe und spezielle Tritte, die du in der Karriere auch noch erst freischalten musst. Also bis du das wirklich beherrschst, da vergehen schon einige Stunden.
Also kein Prügelspiel im Wortsinne, sondern ein eher eine Simulation, Sportsimulation?
Es ist auf jeden Fall eine Sportsimulation. Ob man den Sport als solchen bezeichnen möchte oder ob man mag, ist natürlich eine andere Frage. Man hat natürlich dann auch immer wieder die Videoeinspieler dazwischen und denkt sich dann, wenn der dem da voll in die Fresse tritt, ob das denn wirklich sein muss. Es ist wirklich sehr ordentliches Spiel, hat noch Verbesserungspotenzial, wie gesagt, gerade bei der Kollisionsabfrage und vielleicht auch bei der Kamera, aber das ist schon sehr ordentlich und ich glaube, da wird auch kaum einer, der die THQ-Spiele schon gut fand, ernsthaft enttäuscht von sein können.
Von dem EA UFC.
Genau.
Ja gut, ich denke einfach, zumindest auf dem Profi-Level ist das noch stärker als beim Boxen oder ähnlich wie beim Boxen, so ein Wetten deiner körperlichen Gesundheit gegen gutes Auskommen und das gehen halt junge, durchtrainierte Männer gerne ein, anscheinend. Und man muss sich das nicht angucken. Also ich hasse sowas, ich kann aber auch kein Boxen angucken.
Ja. Nee, ich meine, es ist ja auch in den USA mittlerweile natürlich richtig populär. Mhm. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das damals auch noch in den Anfängen relativ verpönt war. Kann ich mich an einen Bericht in Spiegel TV erinnern, wo der David Hasselhoff eine von diesen Veranstaltungen besuchte und wollte dann keinesfalls da gefilmt werden mit der Kamera, dass er da gewesen sei. Weil da hatte das halt wirklich noch aus, wir treffen uns hier in irgendeiner Fabrikhalle, haben hier einen Käfig aufgebaut und die Typen da hauen sich die Fresse ein.
Und das sagt David Hasselhoff, dem ja bekanntlich nichts zu peinlich ist auf dieser Welt.
Ja gut, wie gesagt, das ist ja schon lange her, das ist ja bestimmt 15 Jahre her oder so. Ne? Und naja, also es war noch einige Zeit, bevor er sich den Burger versucht hat einzuverleiben.
E3 hast du gerade erwähnt, was mich viel mehr interessieren würde hier vor laufendem Mikrofon, ist deine Erfahrung mit Pillars of Eternity. Weil das ist ja ein Titel, auf den warte ich sehr. Jetzt haben unsere allzeit kritikfähigen User ja schon beanstandet, dass du dich über die nicht zeitgemäße Grafik ausgelassen hast, weil in ihren Träumen das Ding einfach super aussieht und auch genauso aussehen muss. Aber dass die Grafik nichts werden dürfte, ist klar, stört unser einer aber nicht, wenn das Spiel richtig gut ist. Erzähl mal, wird das ein Baldur's Gate oder wird es besser als ein Baldur's Gate? Weil heute ein Baldur's Gate mit seinen Textmassen ist ja vielleicht auch nicht mehr unbedingt der Garant für 100 Stunden Spielspaß.
Ja, also wie gesagt, es ist schon ein Spiel für die Leute, die eben Baldur's Gate mochten, was diese Sachen angeht. Es wird kein Spiel sein, das heute noch als massentauglich durchgehen würde. Ich meine, BioWare macht ja nicht ohne Grund ein Dragon Age Inquisition, so wie es jetzt ist. Das ist schon mal klar. Aber ansonsten macht das auf jeden Fall einen richtig guten Eindruck. Was die Komplexität angeht, die können wir halt noch nicht wirklich bewerten. Da müssen wir einfach warten, bis das fertige Spiel da ist. Aber mein Eindruck ist, das ist auf jeden Fall komplex genug, dass sich die Fans von Rollenspielklassikern da nicht auf die Füße getreten fühlen und von einem Aufweichen alter Tugenden oder sonst irgendwas sprechen werden. Aber das muss man, wie gesagt, abwarten. Mhm. Aber vielleicht noch ein Wort zur Grafik. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm grafisch, aber es sind halt gerade so bei der Kollisionsabfrage und solche Sachen, das sieht man so in der sah man sogar in den laufenden Spielszenen, dass da Charaktere ausgeblendet werden oder irgendwie zerplatzen oder sonst irgendwas, wo dann wirklich eine Sekunde nichts zu sehen ist, sage ich jetzt mal. Also da muss man mal abwarten, wie es da aussieht. Aber ja, es sieht nicht grottig aus, aber es ist halt nichts Tolles.
Wobei man auch sagen muss, also Baldur's Gate hin und her, ich habe die Dinger wirklich geliebt und auch durchgespielt, Baldur's Gate 1 und 2, allerdings nicht die Add-ons, das war mir dann zu viel. Aber ich habe oft geflucht, weil ja bestimmte Räume, also Kampfsituationen, auch solche, wo du dann nicht fliehen konntest, waren ja im Prinzip wirklich schon so Puzzlespiele. Welchen Spruch muss ich als erstes, als zweites machen und wen schalte ich als erstes aus? Und das war dann keine Strategie oder Kampftaktik mehr. Das war wirklich aus meiner Sicht zumindest Trial and Error und Puzzle lösen teilweise. Und den Aspekt habe ich nicht so gemocht von Baldur's Gate, von den Kämpfen.
Ja. Sind wir mal gespannt, wie Obsidian das in ihrem Spiel regelt. Aber wie gesagt, wir gehen stark davon aus, es soll ja eine Closed Beta unter den Bäckern mit einem entsprechenden Pledge stattfinden. Mhm. Ich gehöre nicht dazu. Also ich habe es zwar gebackt, aber nicht mit genug Geld. Aber ich denke, dass Obsidian uns da einen Key zur Verfügung stellen wird, dass ohne weiteres. Und dass wir es auch wirklich mal ausführlich selbst spielen können und schauen, wie ist das mit Textmengen, wie läuft das mit dem Adventure Book, macht das Spaß oder ist das Käse von gestern.
Es wird vor allem mit der Story auch stehen und fallen. Also ja, und jetzt schauen wir mal. Also man kann da, glaube ich, ganz guter Dinge sein. Gerade weil die Grafik eher mau wird, ist doch die Hoffnung groß, dass das Geld in die richtigen Kanäle fließt. Wobei ich gerade an Shadowrun Returns denke, da war die Grafik auch nichts. Und zumindest beim, aber lassen wir das ersten Teil oder Hauptteil, ist das Geld vielleicht nicht nur in die richtige Richtung geflossen. Egal. Zur E3 kommen wir, glaube ich, bei den User-Fragen nachher noch. Darum können wir jetzt weitergehen und zur Vorschau gleich übergehen. Wir haben für morgen Grid Auto Sport in der Vorschau stehen, dürfen noch nichts drüber verraten. Wir haben die große Verlosung, die Christoph gerade vorbereitet, schon erwähnt. Und für dich steht demnächst der Test von Valiant Hearts an. Erzähl mal was. Taugt das was? Wird das was? Weltkrieg und Adventure, wie passt das zusammen?
Ja, es ist ein Side-Scroller, Zeichentrick-Grafik mit UbiArt Framework Engine, also wie Rayman beispielsweise oder zuletzt auch Child of Light. Es sieht hübsch aus und es ist halt ein puzzelbasiertes, kann man sagen, aber mit simplen Puzzlen ausgestattetes Ding, wo man hier und da eben abwarten muss, dann eine Granate werfen, um einen Weg freizulegen und ähnliche Sachen. Was die Story angeht, geht ja um drei Charaktere, deren Wege sich da kreuzen im Laufe des Ersten Weltkriegs. Aber ob die wirklich was taugt, das muss man eben mal schauen. Mhm. Aber ich denke schon, nachdem Child of Light ja wirklich überraschenderweise ein richtig gutes Ding geworden ist, das könnte bei Valiant Hearts möglicherweise auch glücken. Also kommt halt auch darauf an, inwieweit die historische Einordnung da passt und
nicht zu viele deutschen Klischees.
Genau, dass die Deutschen nicht wieder nur die Bösen sind und so weiter.
Wobei, ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen für die nächste Retro-Gamer von Mick Schnelle über Gabriel Knight, The Beast Within. Und das ist ja auch übelste deutschen Klischees in München. Aber die können natürlich auch Spaß machen. Also dann kommt, ich schätze mal, vom Christoph demnächst ein Test zu Sniper Elite 3, was ihm ja ganz gut gefallen hat in der Preview. Diesmal, glaube ich, rennt man in Afrika rum und snipert böse Deutsche weg, statt, was das letzte war, glaube ich, noch in Russland, aber ich kenne die Serie nicht so gut. Er war auf jeden Fall nicht hoffnungslos, was das fertige Spiel anbelangt. Und auf was ich mich persönlich freue, ist Divinity Original Sin. Da planen wir die nächste SDK zu mit Heinrich und natürlich auch einen großen Test, wobei wir noch nicht genau wissen, wer den übernehmen wird. Soll auf jeden Fall jetzt Ende des Monats kommen, viel Zeit ist nicht mehr, wir haben noch keinen Key, insoweit werde ich langsam etwas unruhig, aber das sind so die Themen, die uns diese und vielleicht noch nächste Woche bewegen werden. Ja, dann können wir eigentlich gleich zu User-Fragen kommen, oder?
Ja, sollten wir vielleicht machen.
So, auch angesichts der Zeit.
Genau. Und als erstes fragt der Amco aus relativ aktuellem Anlass, wie er schreibt. Was könnte euch passieren, wenn ihr euch nicht an NDAs und Embargos haltet?
Ja, was könnte uns da passieren? Das Wahrscheinlichste ist Liebesentzug. Das bedeutet salopp formuliert, dass der jeweilige Hersteller uns dann keine Testmuster oder zumindest Vorab-Testmuster mehr schickt, auf die wir natürlich in gewisser Weise schon angewiesen sind, wenn wir euch zeitnah über Spiele berichten wollen, nicht erst 2-3 Tage nach Release. Und es kann auch im schlimmsten Fall eine Vertragsstrafe drohen, die in der Regel so gefasst ist, dass Gamers Global mit einem Schlag pleite wäre. Also ich weiß von keinem Fall, wo das jemals gegen einen Verlag durchgesetzt worden wäre oder gegen eine Webseite. Aber das kann schon auch theoretisch passieren. Wobei man dann auch gucken muss, ist das Embargo wirklich gebrochen worden? Was ist der tatsächliche Schaden für den Hersteller? Kann der den beziffern? Aber also im ganz Allgemeinen und Besonderen halten wir uns natürlich an Embargos und NDAs, auch wenn da von User-Side immer so mitschwingt, ihr lasst euch da versklaven. Aber mein Gott, also der Hersteller ist nicht gezwungen, uns vorab was zu schicken. Und insoweit ist es ein gutes Recht, uns über Embargos zu knebeln. Wobei man es schon drüber streiten kann, welchen Sinn Embargen machen, wenn zum Beispiel in den USA seit Tagen ein Spiel draußen ist, auch durch jede Google-Abfrage im deutschen Internet sofort die Wertungen auftauchen in News auf deutschen Websites oder indem die Leute direkt die englischen Tests lesen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann mache ich weiter. Und zwar fragt Safia Weapon als Userfrage für den nächsten Podcast. Mich würde interessieren, wie Jörg seine Mitarbeiter vertragstechnisch, was die Arbeitszeit anbelangt, ausgestattet hat. Was ist denn eine Arbeitszeitausstattung? Und ob es Kernarbeitszeiten gibt und ob es die Möglichkeit von Heimarbeit gibt. Lässt sich überhaupt eine Gesamtarbeitszeit vorgeben? Werden die G-Redakteure pauschal bezahlt oder nach geleisteten Stunden? Oder, was auch eine gute Idee wäre, nach Abrufen? Das fände ich mal eine gute Bezahlart. Ja, im Prinzip willst du antworten, soll ich?
Wir sind ja fest angestellt hier, dementsprechend werden wir natürlich pauschal bezahlt, wenn du das so willst, nicht pro Artikel, sondern wir kriegen halt entsprechend unser monatliches Gehalt und den Rest der Frage, weiß ich nicht, ich glaube da, ja, das sagt schon alles, oder?
Ja, sagt eigentlich schon alles, also wir haben erstaunlich geregelte Arbeitszeiten, die werden allerdings dann in konkreten Fällen werden die auch dann deutlich nach oben hin nicht eingehalten, wenn es zum Beispiel darum geht, übers Wochenende ein Spiel zu testen. Aber da gibt es dann auch wiederum einen Ausgleich für und insgesamt kann man das schon als eine relativ geregelte Arbeitszeit bezeichnen. Und ja, also ist nicht, wie du vielleicht annimmst, dass ja, wenn Benjamin mal zwei Tage keinen Artikel abgibt, dass er dann nur noch Butter aufs Brot schmieren kann oder so etwas. Also es ist eine Festanstellung. Übrigens auch bei den Praktikanten, die wir haben. Wobei das spannend wird mit dem, Mindesttarif, weil der liegt, so viel darf ich verraten, doch deutlich über dem, was man den Praktikanten zahlen. Und das kann zum Beispiel konkret heißen, dass wir uns keine Praktikanten mehr leisten können in Zukunft. Also klingt immer gut, Mindestlohn und keine Leute ausnutzen, aber was tun, wenn einfach nicht genug Geld da ist? Aber das interessierte die große Politik und die Stammtisch-Wortführer nicht unbedingt. Gut, nächste Frage. Wo ist der Zettel? Lest vielleicht auch ich vor. Anlässlich der E3 würde mich interessieren, sagt auch nochmal Sapphire Weapon. Ich glaube, das kommt aus zwei Podcasts, gell, die Frageliste. Wie Christoph und Benjamin die Tage in L.A. gefühlstechnisch erlebt haben. Hattest du Gefühle?
Es war auf jeden Fall gefühlsecht. Aber
also die hauchdünnen. Kann man den Ausflug in irgendeiner Form genießen und sich daran wirklich erfreuen oder überwiegt doch der arbeitsbedingte Stress? Also der Sapphire Weapon macht sich echt Gedanken um euer Wohlergehen. Also erzähl mal.
Ja, wie das halt so ist, dass so eine Messe natürlich stressig ist und ich glaube, das hat man ja auch an den Inhalten oder wann die teilweise auf der Website online gegangen sind, wenn man halt die entsprechenden 9 Stunden zurückrechnet, dann haben wir da natürlich auch teilweise bis spät in die Nacht gearbeitet, aber natürlich auch deshalb, weil es eine spannende Messe war und weil sich's für uns natürlich auch persönlich gelohnt hat, sich die Dinge aus nächster Nähe anzuschauen und die entsprechenden Entwickler zu treffen, mit denen wir Interviews führen konnten, um halt mal wirklich eine tiefergehende Frage stellen zu können, was ja normalerweise, wenn es zum Beispiel, wenn wir die Version zugeschickt bekommen, halt nicht einfach so möglich ist. Ne? Mhm. Wie gesagt, also von daher, klar ist das stressig, aber natürlich lohnt sich das und macht Spaß. Und noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn man ein verlängertes Wochenende im Anschluss daran hat, an dem man wieder zu Kräften kommen kann.
Ja, wie jetzt diesmal uns sogar mit Fußball gucken. Aber ich kann dem auch nur beipflichten. Also ich finde die Messen schon stressig, vor allem ich hasse mittlerweile das Fliegen unglaublich aus tiefstem Herzen, weil mir es einfach zu lange dauert und keine Bewegung um meinen Rücken und ach, das sind halt so die Zipperlein. Aber die Messen selbst, ich war auch relativ traurig, nicht auf D3 dabei zu sein dieses Mal. Die machen mir doch sehr viel Spaß und möchte ich nicht missen. Ich glaube, Christoph würde ganz ähnlich antworten. Dann haben wir noch.
Genau, wir haben eine Frage vom Ghost 0815, also so ein Durchschnitts-User wahrscheinlich, oder? Naja, keine Ahnung, warum er diesen Namen gewählt hat. Jedenfalls fragt er, Watch Dogs sieht sehr gut aus, aber wenn man den Trailer von der E3 2012 mit dem fertigen Spiel vergleicht, ist das eurer Meinung nach nicht auch Verarschung der Kundschaft?
Also 0815 geht natürlich auf ein Standardmaß der Wehrmacht zurück für ein Gewehr und wahrscheinlich auf ein Buch von Hans-Helmut Kirst, 0815.
Reichswehr heißt es.
Reichswehr?
Ja. Also Kaiserliche Armee und Reichswehr, nee, Reichswehr ist Weimarer Republik. Also,
ja, aber ich wollte schon Wehrmacht sagen. Also,
ja, aber es ist ja Erster Weltkrieg, 0815.
Nee.
Ja. Doch, natürlich.
Nein, 0815 ist Zweiter Weltkrieg.
Kannst nachgucken, aber ist egal, gut.
Nein, 0815 ist, der erste Band heißt 0815 in der Kaserne, der zweite heißt 0815 im Krieg.
Das bezieht sich auf ein MG.
Ah, jetzt komme ich mit, das ist aus dem Ersten Weltkrieg. Ich dachte, du meintest das Buch. Das
Standard MG.
Ja, ja. Aber nachdem ich jetzt auch wieder was Neues gelernt habe zur Frage, die wiederholt sich ja immer wieder diese Geschichte mit ich kann mich noch erinnern, bei Command & Conquer 2 oder 3 war es ja nach unserer Zählung damals bei GameStar, nicht die Namen durcheinander bringen, war auch also wirklich beschissen worden im Vorfeld. Nur ich muss sagen, wenn man gerade so Trailer auf Messen sieht, die ja oft auch keine echten Gameplay-Szenen sind, sondern erkennbar nur so tun. Und ich weiß nicht, also ist das dann Beschiss, weil zwischendrin gab es dann ja auch schon Previews, die auf die Grafik hinweisen, sie beschreiben. Also ich finde es nicht, aber ja, man kann über alles streiten. Was ist denn deine Meinung? Gerade jetzt im konkreten Fall Watch Dogs.
Ja, wie gesagt, wir haben ja zur letzten Preview, die wir zu Watch Dogs gemacht haben, haben wir ja auch B-Roll-Material bekommen von Ubisoft. Das heißt, gut, klar, dass man nicht selbst capturen kann, das ist ja im Regelfall vorab gang und gäbe. Und von daher kann man jetzt da nicht sagen, dass sie das Monate vor dem Release versteckt hätten, dass das Spiel möglicherweise nicht ganz so gut aussieht, wie das vor 2 Jahren auf einer Spielemesse mal gezeigt wurde. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich das Problem, das war bei Aliens Colonial Marines, war das schon ein bisschen was anderes.
Ja, denn ja, da gab's, war klarer Beschiss.
Denn da gab es vorab nichts mehr, wo man hätte sagen können, nee, Moment mal, das sieht ja überhaupt nicht so gut aus. Ne?
Ich bin auch kein Freund dieser Verschwörungstheorien, wo jetzt da dieser einer Modder mit seiner E3-Quality-Mod quasi das dann doch aus dem PC herausgekitzelt hat, weil die Firmen lassen ihre Spiele nicht absichtlich schlecht aussehen. Also davon kann man einfach ausgehen. PC ist für die Ubisoft dieser Welt mittlerweile so irrelevant geworden bei solchen großen Multiplattform-Titeln, da macht doch keiner die PC-Version absichtlich schlechter. Sie stecken vielleicht nicht absichtlich viel mehr Zeit rein, als sie müssen, das schon, aber wenn man jetzt mit ein paar Tweaks in einer INI-Datei das Spiel auf einmal ganz anders aussehen lassen kann, dann mag das auch daran liegen, dass Ubisoft vielleicht keine übertriebenen Blumeneffekte auf dem Wasser haben wollte, dass es aussieht wie aus einer kitschigen Postkartensammlung und dass sie eben an Dinge denken wie Mindestkonfiguration und Standardkonfiguration und einfach von daher auch die wirklich guten Spiele-PCs nicht voll ausnutzen. Also da würde ich immer dazu raten, nicht zu schnell zu den Verschwörungstheorien zu neigen, einfach den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Und es ist doch schön, wenn man sich mit einer Mod wenige Wochen nach Spielrelease dann aus der eigenen Sicht oder auch objektiv gesehen das Spiel nochmal verschönern kann, wenn man einen richtigen Boliden hat. Also ich habe mit sowas keine Probleme. Ja, dann fragt noch Jay Guillemont, unser Megatalent, zumindest steht es hier als Rangstufe mit seinen mickrigen 14.281 Experience-Punkten, streng dich mal mehr an. Wie arbeitet es sich in den neuen Räumen? Und darauf kannst du nur eine Antwort geben.
Gut.
Nein. Fantastisch.
Na gut.
Und vielleicht du die letzte noch?
Genau, und die Vollmeise fragt, oder der Vollmeise wahrscheinlich eher. Beim
Hast du eine Vollmeise? Ich weiß nicht, eher feminin, aber wahrscheinlich ein männlicher User, ja.
Genau. Sind Aktionen zum 5. Jahrestag von GG geplant? Denn laut Medaille GG Gründungsfan könnte GG 2009 offiziell gestartet sein?
Das ist sogar so, und zwar am 15. September 2009. Es gibt uns also demnächst 5 Jahre, so ganz offiziell. Naja, schauen wir mal, wenn die Anzeigen weiterhin so schwächeln. Und ehrlich gesagt, also wir sind uns des Datums bewusst, aber geplant haben wir noch nichts. Wir müssen gerade wirklich schauen, dass wir allen Aufwand in die Schokolade stecken. Aber schauen wir mal, also da wird es sicherlich etwas geben. Und wenn wir gerade bei Jubiläen sind und Leistungen, möchte ich an dieser Stelle noch unseren User Chris L. dazu beglückwünschen, dass er vor kurzem seine 2500. News bei uns veröffentlicht hat. Und und zwar war das die über die, Spielzeit von Spielern mit Spielen in Deutschland pro Tag. Und waren, glaube ich, 108 Minuten oder 104 oder sowas. Und ich glaube, seitdem hat er schon wieder eine News gemacht, und 2501. Also herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank an dieser Stelle an diese Leistung, an diese Mitarbeit über die ganzen Jahre. Und letzten Endes, seien wir ehrlich, sind es User wie der Chris L., der Gamers Global oder die Gamers Global zu etwas Besonderem machen. Und da freuen wir uns natürlich total drüber. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche und tschüss. Ja.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.